Ja, guten Morgen. Du hast doch bestimmt eine Lieblingsspeise, oder? Aha. Was mag wohl eure Lieblingsspeise sein? Man fragt jeder was anders. Ja. Manche haben nur eine Lieblingsspeise, das ist Döner. Die anderen wollen immer nur Spaghetti. Ja, ich habe mal in der Bibel gelesen, die Lieblingsspeise von Jesus. Habt ihr die eigentlich herausgefunden? Habt ihr das schon mal gelesen? Die Lieblingsspeise von Jesus. Das ist meine Lieblingsspeise, sagt er. Das ist seine Lieblingsspeise. Was denkst du, was das ist? Das Wort Gottes höre ich. Den Willen Gottes tun. Ja, lass uns mal lesen. Johannes 4, 34. Johannes 4, 34. Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Also meine Speise ist die, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Das Wort meine Speise, das Wort Speise ist Broma. Broma bedeutet Lebensmittel, das, was das Leben erhält, also Essen. Also er sagt, mein Lebensmittel, sagt Jesus, mein Lebensmittel ist das, oder mein Essen ist, den Willen Gottes zu tun. Das ist für mich wie Essen. Er sagt, das hält mich am Leben. Das hält mich aufrecht. Und er sagt, das ist meine Speise, mein Broma, und dass ich sein Werk vollbringe. Das Wort vollbringen, also das Wort, dass ich den Willen dessen tue. Der Wille Gottes ist Telema, bedeutet Wille oder Wollen. Ich lese in Johannes 4, 34. Telema, Wille, Wollen. Es ist nicht so etwas, was aufgedrückt wird. Es ist dieser Wunsch, Gott sagt, das stelle ich mir vor. Das ist mein Anliegen, das wünsche ich mir. Und Jesus sagte, ich bin in diese Welt gekommen, um das, was auf dem Herzen meines Vaters ist, zu tun. Und das ist meine Speise. Das ist es, was mich am Leben hält. Das ist, was mich erfüllt. Und dass ich sein Werk vollbringe. Das Wort vollbringen ist teleo und bedeutet vollenden, zum Ziel bringen. Ich bringe das, bin in diese Welt gekommen, um das zum Ziel zu bringen, was Gott auf seinem Herzen hat, was mein Vater auf seinem Herzen hat. In Johannes 6, 38 lesen wir nochmal: Ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen, wie der Telema wollen, meine Wünsche erfülle, tue, sondern den Willen, die Wünsche dessen, der mich gesandt hat. Ich bin nicht vom Himmel gekommen. Und wir sind Advent, wir haben heute zweiten Advent. Und Jesus kam, Advent erinnert uns, dass Jesus einmal wiederkommen wird. Es erinnert uns aber auch daran, dass er mal gekommen ist. Ich sprach letzte Woche Samstag in unserer Werkstattkirche, in der neu gegründeten Werkstattkirche in Oberzent, über das Thema, er kam und er kommt jeden Tag täglich zu uns und er wird wiederkommen. Und er hat das verankert, auch in seinem Wort, selbst im Abendmahl, feiert dieses Abendmahl, tut das zu meinem Gedächtnis, bis ich wiederkomme. Überall hat er immer wieder diesen Punkt klar gemacht und das Statement hinterlassen, ich werde wiederkommen. Und er sagt, ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, nicht meine Wünsche erfüllen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und jetzt würde ich gerne mit euch mal in Hebräer 10 reingehen. Und wir betrachten heute Morgen einfach mal diesen Bereich, dass er gekommen ist. Hebräer 10, Vers 1 starten wir mal und dann gehen wir versweise einfach mal durch. Ich bin gekommen, dass der Wille meines Vaters geschieht. Er sagt, denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbilder selbst hat, so kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich darbringen, die Hinzunahenden für immer vollkommen machen. Also die Leute, die ihre Schlachtopfer brachten, die nach dem Gesetz vorgeschrieben waren. Er sagt, die hinzunahmen, also die, die die Opfer brachten, sowohl die Leute, die Vergebung wollten, sowohl auch die Priester, die es da brachten. Aber es heißt hier, die hinzunahmen, konnte es nicht für immer vollkommen machen. Das ist wieder das Wort Teleio, vollenden, zum Ziel bringen. Diese Opferungen, die diese Leute vollbracht haben, er sagt, sie bringen niemanden ans Ziel. Der Hebräerbrief sagt, dadurch kommt man nicht bei Gott an. Diese Opfer bringen dich nicht ans Ziel. Wenn Jesus nicht gekommen wäre, wären diese ganzen Opfer vergeblich gewesen, auf Deutsch gesagt für die Katz. Sie wären null und nichtig, denn auch die alttestamentlichen Gläubigen, sie wurden gerechtfertigt durch das nachfolgende Opfer Jesu. In Vers 2 heißt es weiter, also wenn das die Leute, wenn diese Opferungen die Leute zum Ziel gebracht hätten, denn würde sonst nicht ihre Darbringung, Vers 2, aufgehört haben, weil die den Gottesdienst Übenden einmal gereinigt kein Sündenbewusstsein mehr gehabt hätten. Er sagt, wenn also diese Opfer tatsächlich genützt hätten, aber er sagt ja im Vers 1, sie konnten niemanden zum Ziel bringen. Wir hätten, egal wie viele Opfer wir bringen, wie viele Tiere geopfert würden, wie viel Blut vergossen würde durch die Tiere, egal wie viel, es hätte uns nicht zu Gott gebracht. Und er sagt, vor allem, es kann uns das Sündenbewusstsein nicht wegmachen. Der nächste Vers, Vers 3 sagt, in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden. Das Wort Erinnern ist Anamnesis und Erinnerung, Gedenken. Das heißt, wenn jeder, der im Alten Testament ein Opfer darbrachte, ein Blutopfer, ein Schlachtopfer, dem wurde durch dieses Opfer klargemacht, du bist sündig, du bist schuldig. Wenn wir zu Jesus kommen, das Blut Jesu reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Es macht uns auch los vom schlechten Gewissen, heißt es. Aber bei diesen Opfern war es so, dass wenn diese Opfer dargebracht wurden, da wurde diesem Klienten, der es brachte, klar gemacht, du bist schuldig, du kannst nicht vor Gott erscheinen. Es war nur ein Erinnern an die Sünden. So, da sehen wir, in welch einem Vorzug wir leben. Weil das, wir werden gereinigt und der Herr sagt sogar, ich gedenke eurer Sünden nicht mehr. Wenn Gott sagt, ich gedenke eurer Sünden nicht mehr, dann bedeutet nicht, dass er das nicht mehr weiß. Aber er gedenkt nicht mehr daran. Ich fand das so stark, ein Pastor, den ich während meines Theologiestudiums kennengelernt habe, er ist inzwischen bei Jesus. Und er hatte ein Erlebnis, in dem Jesus ihn, er saß in seinem Büro, in seinem Schreibtisch und auf einmal war er, sein Körper war da, aber er war auf einmal im Himmel. Und dort hat er viele erstaunliche Dinge gesehen. Das war Pastor Back. Und als er dort war, da hat Gott ihm auch gesagt, was er noch während seines Erdenlebens noch zu erledigen hätte. Aber er sagte, das Interessante war, dort war auch ein Buch. Und ich habe da reingeschaut und es war die Bibel. Und er sagte zu Gott, Gott, diese Bibel ist anders als die, die ich auf der Erde habe. Auf der Erde steht drin, wo der Abraham gelogen hat, was der David alles angestellt hat und so weiter und so weiter. In unserer Bibel stehen die ganzen Sünden der Leute mit drin. In deinem Buch hier oben in der Bibel stehen die Sünden nicht drin. Da steht nur das Gute drin. Ja, sagt der Herr, sagt er, weißt du, ich habe sie doch getilgt. Ich habe ihnen doch vergeben. Bei mir existieren sie nicht mehr. Bei euch sind sie aufgeschrieben, damit ihr lernt oder auch gewarnt werdet, aufgrund des Verhaltens dieser Männer und Frauen in der Bibel nicht in das gleiche Muster zu gehen oder, wenn sie gut gelebt haben, ihrem Beispiel zu folgen. So, aber diese Opfer, die die Leute brachten, die Tieropfer, sie waren ein alljährliches Erinnern an die Sünden. Vers 4, denn unmöglich, adynatos, ohne Kraft, es hat keine Macht, es ist unmöglich, geht nicht, kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Es ist nicht möglich. Die Opferungen können die Sünden nicht wegnehmen. Dieses Wegnehmen, das griechische Wort ist aphaireo und bedeutet wegnehmen, entfernen, hinwegnehmen. Vers 5, darum spricht er, als er in die Welt kommt, nämlich Jesus, Jetzt, es geht, wenn ihr Hebräer 8 anschaut, Hebräer 9 anschaut, es geht um Jesus. Es geht, dass der alte Bund veraltet ist, vorübergehend ist, eine vorübergehende Ordnung war und dass dieser alte Bund weggekommen ist. Aber Jesus sagt, ich bin in diese Welt gekommen. Das erinnert uns, Advent, Jesus ist gekommen. Also es ist nicht so, was wir heute singen, alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Nein, nein, er ist ständig hier. Ja? Also das ist das Lied, das da ist, singen Menschen, die ihn nicht kennen. Also ich singe es nicht, weil ich weiß, er ist hier. Ne? Er ist jede Sekunde meines Lebens. Darum spricht er, als er in die Welt kommt. Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt. Telo, wollen, wünschen. Das war nicht dein Wille. Das war nicht dein Wunsch. Das war nicht, was du dir vorgestellt hast, Gott. Das Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt. Einen Leib aber hast du mir bereitet. Einen Leib, das griechische Wort ist Soma, Leib, das ist der irdische, vergängliche Körper, ein Körper, der stirbt, der nicht ewig so lebt. Die Bibel sagt, wir werden auch einmal verwandelt werden. Aber Jesus kam in diese Welt, und also ich bin bei Advent, er kam in diese Welt und er sagt, Gott, du hast mir einen Körper geschaffen. Gott suchte Menschen oder Gott suchte einen Menschen, der mit seinem Körper, mit seinem ganzen Sein den Willen Gottes in dieser Welt leben würde. Und es fand sich kein Mensch. Kein Mensch lebte mit seinen Händen, mit seinen Füßen, mit seinem Mund, mit seinem Körper. Kein Mensch lebte das, was Gott wollte, dass jeder Mensch leben soll. Jesus aber kam in diese Welt und Jesus sagte, du hast mir ein Leib bereitet. Und ich werde durch meine Leiblichkeit, durch meinen irdischen Körper, der vergänglich ist, Vater, werde ich dieser Welt zeigen, dass es möglich ist, mit dir, in dir leben, mit dir zu leben und ohne Sünde zu leben. Und als es zum Kreuz ging, er sagt, wer unter euch kann mich irgendeiner Sünde beschuldigen? Er sagte, darf ich mal hören, wer kann mir eine Sünde nachweisen? Wer kann mich beschuldigen? Und dann sagen sie, niemand. Weil wir haben dich nie gesehen, dass du gesündigt hast. Er war das vollkommene Opferlamm Gottes. Aber einen Leib hast du mir bereitet. Du wolltest keine Schlachtopfer. Du wolltest nicht diese ganzen Opfergaben, die im Tempel stattgefunden haben. Das wolltest du nicht. Das war nicht Gottes Wille. Das war nicht Gottes Wunsch. Das war eine vorübergehende Ordnung. Aber diese Ordnung, ich wiederhole mich, brachte das Sündenbewusstsein der Leute umso stärker hervor. Das brachte hervor, es muss ein Messias kommen, es muss der Messias, der Erlöser kommen. Wenn der nicht kommt, dann gehen wir elendig in unseren Sünden vor die Hunde. Und der Messias kam. Einen Leib hast du mir bereitet, einen Körper hast du mir bereitet. An Vers 6, an Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen gefunden. Das sagte der Herr. Da sprach ich, Jesus, er spricht, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, Telema, dein Wollen, deine Wünsche, o Gott, zu tun, deine Zielvorstellungen. Ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, Gott, du hast mir einen Körper gemacht und mit diesem Körper, den du mir geschenkt hast, mit diesem Körper, Gott, werde ich dir dienen. Jede Faser, jede Pore meines Körpers wird Gott dienen, wird Gott verherrlichen. Und das ist es, was Gott ja gemacht hat, als Jesus kam. Und mit seinem Körper Gott diente, er nahm ja alle Schuld, und dann kommen wir gleich noch zu, auf sich. Jetzt, er war der Vorläufer eines Körpers, der in dieser Welt lebt, nach dem Willen Gottes. Und jetzt sind wir wiedergeboren worden, von neuem geboren. Wir haben Gottes Geist in uns. Wir sind eine neue Schöpfung. Und Gott sagt, es ist möglich, dass ihr, wie mein Sohn Jesus, euren Körper mir zur Verfügung stellt, damit ich durch euren Körper in dieser Welt dienen, arbeiten kann. Das ist ja das Tolle. Ich meine, du musst wissen, auch wenn wir heute Morgen hier sind und ich will hinterher auch für Kranke beten, wenn der Herr das so sagt, werde ich das tun. Du musst wissen, ich gebe meinen Körper, um es mal so zu sagen, hin und lege meine Hand auf einen Kranken oder tue das, nehme die Hand eines Kranken, so wie der Herr sagt. Ich nehme es, ich stelle meinen Körper zur Verfügung, aber heilen tut Jesus. Wenn ich aber meinen Körper nicht zur Verfügung stelle, geschieht keine Heilung. Wenn du deinen Körper nicht zur Verfügung stellst, geschieht keine Heilung. Körper zur Verfügung stellen heißt nicht immer, dass ich jemanden anfasse, sondern auch meine Zunge. wenn ich nicht predige, was der Herr tun will, oder verkündige, was der Herr tun will, wenn du es nicht verkündigst, dann werden die Menschen keinen Glauben bekommen. Das heißt, ich stelle meine Zunge nicht zur Verfügung, damit andere glauben können. Aber andere können, wenn wir das Wort Gottes predigen, wenn wir das predigen, was weitergeben, was Jesus sagt, wenn wir das tun, dann hören Leute aufgrund dessen, dass wir unsere Zunge Gott zur Verfügung stellen, um zu sprechen, benutzt Gott diese Worte, die über unsere Zunge kommen. Gott benutzt diese Worte und weckt Glauben in Menschen und sie erleben Gott, ohne dass wir sie zum Beispiel berühren. Einfach aufgrund des Glaubens. Aber es ist immer irgendwie ein körperlicher Einsatz erforderlich. Ohne Hingabe eines Körpers an Gott, damit sein Wille geschieht, geschehen keine Wunder, geschehen keine Dinge. Das ist so wichtig. Einen Leib hast du mir bereitet, an Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen gefunden. Vers 7, genau, das war, da sprach ich in der Rolle des Buches, steht vor mir geschrieben, Gott, ich werde kommen und deinen Willen tun. Jemand musste kommen, um den Willen Gottes zu tun. Niemand hat bis dahin den Willen Gottes getan, vielleicht zeitweise mal. Wir lesen von manchen Männern und Frauen, dass sie gerecht waren und Gott sagt, sie sind gerechte Leute. Aber sie waren nie sündlos gewesen. Sie waren niemals in den Zustand versetzt, dass sie ohne Sünde vor Gott und vor den Menschen lebten. Vers 8, vorher sagt er, Schlachtopfer und Opfergaben und Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Das war nicht dein Wünschen, dein Wollen. Auch kein Wohlgefallen daran gefunden, die doch nach dem Gesetz dargebracht werden. Also das Gesetz sagt, bring sie da. Aber wir haben gelesen, das Gesetz sagt, bring diese Opfergaben da, aber es wird dich jedes Mal, wenn du die Opfergabe da bringst, wirst du dich erinnern, du bist schuldig. Du brauchst einen Messias. Du brauchst einen Erlöser. Du brauchst jemanden, der dich freikauft. Und deshalb sagt er in Vers 9, also diese Opfer, das hast du nicht gewollt, war nicht dein Wunsch. Dann sprach er Vers 9, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das Erste weg, um das Zweite aufzurichten. Das Erste, was ist das Erste? Nämlich diese alttestamentlichen Opferungen, die Schlachtopfer, Brandopfer, die dargebracht wurden, die ein Erinnern an die Sünden brachten. Als Jesus kam, kam er und nahm das weg. Er sagt, das ist nicht mehr brauchbar. Das ist untauglich. Das hat seine Zeit gehabt, aber jetzt beginnt eine neue Ära. Er geht und nimmt es weg, um das Zweite aufzurichten. Das Zweite, das ist, den Willen Gottes zu tun. In einem Körper zu leben, wie Jesus lebte, irdisch, der zerfällt, der dem Tod irgendwann preisgegeben wäre, aber mit diesem Körper im Willen Gottes zu leben, den Willen Gottes auszuführen. Er richtete auf, in diesem Körper lebe ich mit Gott. Natürlich darüber hinaus auch, dass er sein Leben als Opfer gab und dass er für uns starb. Nur du musst wissen, Jesus hat 3,5 Jahre gelebt. Also gedient, meine ich. Er hat ja 33,5 Jahre etwa gelebt. 3,5 Jahre hat er gedient. Hat er geheilt, hat er gepredigt, hat er verkündigt. Das ist eine kurze Zeit. Und deshalb, er hat gesagt, ihr werdet Größeres tun, als ich getan habe. Natürlich haben wir verschiedene Aufgaben, verschiedene Dienste, aber alleine, wenn wir anschauen, wir haben ja erst den Videoclip gesehen von Reinhard Bonke, der gestern heimgegangen ist, und in diesem Videoclip haben wir gesehen, wie er Millionen erreicht hat. Jesus hat niemals so viele Menschen während seines irdischen Lebens erreicht. Da waren mal Zehntausende, da waren mal bei Jericho in dem Einzug schätzt man so 100.000-150.000 Leute waren dort, die Straßen gesäumt hat. Woher die Historiker das haben, weiß ich nicht, habe ich mal so gelesen. Aber ist auch nicht so wichtig. Wenn du jetzt anschaust, bei Reinhard Bonke, Millionen Menschen, die dort gewesen sind, Hunderttausende in einem Gottesdienst. So, das heißt, er hat Größeres getan als Jesus. Ja? Aber doch hat er es nicht getan, sondern wenn du anschaust, was Reinhard Bonke auch predigt, er sagt, ich habe meinen Körper Gott zur Verfügung gestellt, damit Jesus durch mich in dieser Welt die Dinge tun kann, die er tun möchte. Hätte er seinen Körper nicht zur Verfügung gestellt, wären nicht diese Millionen Menschen in Afrika gerettet worden. Es war, weil er seinen Leib hingab. Jesus sagte, ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, wie man seinen Körper Gott hingibt, wie man seinen Körper Gott unterstellt und wie man sagt, Gott, du darfst meinen Körper gebrauchen, ihn benutzen, so wie du es willst. Benutzen ist nicht ein blödes Wort, aber gebrauchen, wie du ihn willst, wie du willst. Ich gebe dir meinen Körper. Ich bin vielleicht müde, es geht mir vielleicht selber nicht so gut. Aber das hindert den Herrn ja nicht, durch dich zu fließen und durch dich und mich zu wirken. Er braucht aber unsere Körper, damit der Wille Gottes geschieht. Wenn wir unsere Körper nicht Jesus hingeben, dann wird der Wille Gottes nicht geschehen. Und das ist, Jesus sagt, ich habe euch ein Beispiel gelassen, ein Beispiel gegeben, dass ihr tut, wie ich tue. Ich habe meinen ganzen Körper, mein ganzes Wollen, meine Wünsche, meine Träume, alles habe ich Gott untergeordnet und ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass ihr mit euren Körpern dasselbe macht, dass ihr nicht mehr euch selber lebt, dass eure Lieblingsspeise wird, den Willen Gottes zu tun. Und das ist, was wir beten, das hat er auch gesagt im Vater Unser. Natürlich beten die meisten Leute es oder viele Christen es so, dein Wille geschehe. Aber würde Gott das wirklich mal so durchsetzen, da würde manch einer jammern und zetern. Also Gott, so habe ich das jetzt nicht gemeint. Schon ein bisschen dein Willen bei meinen Brüdern und Schwestern, Herr. Dein Wille geschehe in ihrem Leben, auch bei meinem Bruder, dein Wille geschehe. Aber nicht bei mir, Herr. Das ist genauso wie Christen manchmal beten, laut beten, Herr Jesus, komm bald, komm bald. Und leise denken tun sie, bitte nicht so schnell. Ja. So. Wir sind manchmal so. Aber Jesus hat seinen Körper gegeben, damit Gott durch ihn arbeiten kann, der Heilige Geist durch ihn arbeiten kann. Und jetzt sagt er, jetzt gebt ihr eure Körper hin, damit ich durch euch die Dinge wirken kann, die gewirkt werden müssten. Er nimmt das Erste weg, um das Zweite aufzurichten. Vers 10 sagt er, in diesem Willen, oder das heißt aufgrund dieses Willens, sind wir geheiligt, durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Durch diesen Willen, er entschied sich mit seinem Willen, ich werde meinen Leib, meinen Körper Gott hingeben, damit Gott durch mich seine Wünsche, seine Ziele, seine Pläne, seine Visionen erfüllen kann. Gott, du darfst meinen Körper haben, sagt Jesus. Und Jesus sagt, ich wiederhole mich, ich habe euch ein Beispiel gelassen. Gebt eure Körper hin, damit ich durch eure Körper das tun kann, was ich möchte. Er sagte ja, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Körper werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ja? Aber wir können den Hahn auch zudrehen und uns irgendwo verstecken. Das geht natürlich auch. Dann werden natürlich keine Ströme fließen. In diesem Willen, aufgrund dieses Willens, sind wir geheiligt. Durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu. Du musst dir vorstellen, wir hatten weiter oben gelesen, diese Schlachtopfer und diese Opfer, sie konnten keine Sünden wegnehmen. Und das ist ja das Tolle, was der Hebräerbrief 8 und 9, studiert mal den Hebräerbrief. Lies ihn nicht einfach nur mal durch, sondern studiere ihn mal Vers für Vers. Was steht da geschrieben? Er holt die Parallelen aus dem Alten Testament und dann werd mal so ein Bibelforscher. Und dann findest du die Dinge raus. Du hast Studienbibel mit Worterklärungen. Wenn du sagst, manche Texte sind mir zu schwierig, leg dir daneben die Hoffnung für alle. Dann sagst du, das kapiere ich nicht. Dann liest du eine Hoffnung für alle. Ach, so ist das gemeint. Aber da in der Elberfelder siehst du oft den tieferen Sinn oder den wortwörtlichen Sinn, wie er im Grundtext steht. Jesus kam, um die Sünden wegzunehmen. Ich hatte das vor ein paar Monaten, vielleicht war es sogar schon letztes Jahr, sprach ich mal zu euch. Wir waren vollgepackt mit Sünde, mit Schuld, mit Tod. Krankheit, Tod, Sünde, Schuld. Und dann kam Jesus, sagt der Hebräerbrief, er hob es von uns hoch. Er kam, um die Sünden aufzuheben. Er hob sie hoch, legte sie auf sich und marschierte mit unserem Todespaket ans Kreuz. Eigentlich mussten wir dort sterben, aber er ging hin, um dort zu sterben. Er ging mit unserem Paket. Und er sagt, deshalb kannst du jetzt aufatmen. Deshalb bist du jetzt in Freiheit. Denn dein Paket, dein todbringendes, dich quälendes, dein in Verderben bringendes Paket, das du bisher geschleppt hast, ich nehme es hoch und ich trage es ans Kreuz, damit ihr nicht ans Kreuz müsst, damit ihr nicht sterben müsst. Das hat Jesus für uns getan. In Vers 11 heißt es, jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer dar, also immer wieder dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden hinwegnehmen können. Sie können das nicht hinwegnehmen, was ich gerade sagte. Vers 12, dieser aber, also Jesus, hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Also der Hebräerbrief zieht diesen Vergleich. Im Vers vorher lasen wir, die Priester brachten täglich diese Opferungen. Und doch blieb das Sündenbewusstsein. Doch wusste jeder, meine Schuld ist nicht ausgelöscht. Es wurde mir vor die Augen gehalten, du bist schuldig. Die Priester haben täglich diese Opfer gebracht, immer wieder. Aber Jesus kam und hat ein Opfer gebracht und von jetzt an ist kein Opfer mehr nötig. Er hat ein für alle Mal gültiges Opfer gebracht. Das ist für mich so toll. Der Messias ist gekommen, Jesus ist gekommen. Das ist, was immer angekündigt wurde. Er wird kommen. Advent heißt ja Ankunft. Und heute wissen wir, er ist angekommen. Wir wissen aber auch, dass er im Alltag mit uns lebt, mit uns unterwegs ist. Das ist so stark, so toll. Und er möchte, dass wir uns ihm hingeben. Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Fortan wartet er, bis, Vers 13, fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, nämlich wir, für immer vollkommen gebracht, macht. Für immer vollkommen gemacht, das griechische Wort ist hier wieder teleio, bedeutet zum Ziel gebracht, vollenden, zum Ziel bringen. Wir haben oben gelesen, dass diese Opfer, die die Priester brachten, brachten die Menschen nicht zum Ziel. Man kam dadurch nicht bei Gott an. Diese Opfer waren ein Erinnern an die Sünden. Dieses Blut bedeckte Sünde, nahm sie aber nicht weg, sodass der Mensch doch irgendwie in Beziehung zu Gott treten konnte. Aber Jesus ist gekommen und er hat mit einem Opfer, mit seinem Opfer, mit der Hingabe seines Lebens am Kreuz, hat er die geheiligt werden, für immer ans Ziel gebracht. Vollkommen gemacht, das steht ans Ziel gebracht. Du und ich und jeder, der Jesus aufgenommen hat in seinem Leben, der ist auf der Zielgeraden. Du und ich, wir sind jetzt schon Richtung Ziel. Er hat uns auf die Zielgerade gebracht. Wir wissen, wo wir ankommen werden, nämlich an dem Platz, an dem Ort, den Gott für uns bereitet hat. Da werden wir ankommen, vorausgesetzt, wir bleiben bei Jesus. Aber er hat mit diesem einen Opfer, die geheiligt werden, für immer zum Ziel gebracht. Für immer vollkommen gemacht. Ich sagte, das Wort ist hier teleio, bedeutet vollenden, zum Ziel bringen. Du und ich, wir sind schon zum Ziel gebracht. Du und ich, wir wissen, wir sind nicht mehr auf Wegen, die ins Nichts führen, die ins Leere führen. Nein, ich bin, du und ich, wir sind mit Jesus auf der Zielgeraden. Und wir wissen, da wo er ist, werden wir auch ankommen. Er sagt, damit ihr sein werdet, wo ich bin. Und wir werden einmal sein, wo er ist. Vers 15, das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem er gesagt hat, Vers 16, dies ist der Bund, den ich für sie errichte oder mit ihnen schließen werde. Nach jenen Tagen spricht der Herr, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihren Sinn schreiben. Interessant ist, es zieht ja immer Parallelen auch zu den Gesetzen, auf den 10 Geboten, die auf Stein geschrieben wurden. Er sagt, dies ist der Bund, den ich mit ihnen schließen werde. Ich werde meine Gesetze, bei uns steht, in ihr Herz geben. Im Griechischen heißt es wörtlich auf, das ist nicht en, das Wort en ist in, aber da steht epi, auf. Ich schreibe sie auf eure Herzen. Ich schreibe meine Gesetze, meine Worte, die schreibe ich nicht auf Tafeln, die schreibe ich nicht mehr auf Stein. Ich schreibe sie in eure Herzen. Ich schreibe sie bei euch. Und dann sagt er, und in ihre Herzen und sie auch in, wörtlich auch wieder auf epi, und ich werde sie auch auf ihren Sinn schreiben. Ihren Sinn, das Wort ist Dianoia und bedeutet Denkvermögen, Verstand, Intellekt, Sinn. Also er sagt, dies ist der neue Bund, den ich mit euch mache. Da sind nicht Gesetze auf Stein geschrieben, die jemand befolgen muss. sondern ich werde meine Gesetze, meine Worte auf euer Herz schreiben, das heißt in unseren neugeborenen Geist hineinschreiben, und ich werde sie auch in euren Verstand schreiben, damit ihr an sie denkt. Beachte, er sagt, ich schreibe das bei euch rein oder auf euch rauf. Ich schreibe das, ich mache das. Und das Starke ist ja hier, er sagt in Vers 17, und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Ich werde sie also in ihre Herzen und auch in ihren Sinn schreiben. Und dann sagt er an anderer Stelle, sagt auch, und ich werde machen, dass sie in meinen Satzungen, in meinen Worten lebt und danach tut. Ich werde das in euch bewirken. Wenn wir Gott Raum geben in unserem Leben, dann kann er diese Dinge tun. Es ist so wichtig deshalb auch, dass wir die Schriften lesen, das Wort Gottes lesen. Gott sagt, das würde ich gerne auf dein Herz schreiben. Ich würde das, was du liest in meinem Wort, würde ich gerne in dein Denkvermögen, in deinen Sinn, in deinen Verstand würde ich das gerne reinschreiben. Darf ich das bei dir reinschreiben? Denn wenn du mir erlaubst, dass ich das auf dein Herz schreibe und in auf deinen Verstand schreibe, wenn du das mir erlaubst, er sagt, dann wirst du ein Wunder erleben. Du wirst das Wunder erleben, dass du auf einmal in dem lebst, wo du vorher nicht leben konntest. Wo du sagst, das kriege ich nicht hin, das kriege ich nicht gebacken, das ist für mich zu schwierig. Er sagt, wenn du erlaubst, dass ich auf dein Leben schreibe, auf dein Herz und auf deinen Verstand, dann wirst du erleben, dass du darin laufen kannst und diese Dinge tust. Ist doch stark. Ich finde das total grandios. So, ich werde es machen. Und er sagt, dieser neue Bund, das ist ja das Tolle auch hier, Vers 17, sind wir noch Vers 17? Genau. Im alten Bund heißt es, dass als das Opfer durch die Tiere geschah, er sagt, es brachte unsere Sünden nur noch größer hervor. Es war ein Erinnern an die Sünden. Aber durch das Opfer Jesu, lesen wir Vers 17, der neue Bund ist nicht ein Erinnern an unsere Sünden, sondern in dem neuen Bund beinhaltet ist, ihrer Sünden und Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Das war im Alten Testament nicht möglich. Das Sündenbewusstsein war weg. Du und ich, wir brauchen nicht mehr mit Sündenbewusstsein oder mit Schuld durch die Welt gehen. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit du ohne Anklage in deinem Herzen, in deinem Gewissen mit mir unterwegs bist, mit mir lebst. Und er sagt, wenn wir schuldig geworden sind, dann sagt er auch im Hebräerbrief, dann lasst uns schnell zum Thron der Gnade gehen, dort empfängst du Hilfe. Römerbrief sagt, der Thron der Gnade, Jesus ist uns gemacht zum Gnadenstuhl, zum Thron der Gnade. Jesus ist dieser Gnadenstuhl. Dann sagt er, lass uns schnell zu Jesus gehen. Und wenn du Jesus anschaust, wenn du ihn siehst, wenn der Teufel dich anklagt, vielleicht deine Seele dich anklagt, vielleicht Menschen dich anklagen wegen deiner Schuld, du hast sie Gott gebracht, du hast Vergebung bekommen und doch ist diese Anklage da. Dann sagt Jesus, dann komm schnell zu mir, guck mich an und dann fallen alle Anklagen. Dann fällt das schlechte Gewissen. Wenn du mich anschaust, dann wirst du sehen, dieser Jesus hat alles für mich getan, damit ich nicht mehr mit einem schlechten Gewissen durch die Welt gehen muss. Ihrer Sünden, Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Vers 18, wo aber Vergebung, Aphesis, sage ich gleich, dieser Sünden ist, gibt es kein Opfer für Sünde mehr. Es ist nicht nötig. Wo aber Vergebung, Aphesis, das Wort Aphesis ist Entlassung aus der Gefangenschaft oder Freiheit. Es bedeutet auch der Erlass einer Verbindlichkeit oder der Erlass einer Schuld und Strafe. Es bedeutet auch die Vergebung der Sünden. Obwohl der Ausdruck Sünden vergeben bedeutet in der Bibel Sünden von jemand wegnehmen. Also eigentlich dieses typische, der Herr hat mir meine Sünden vergeben, das ist eigentlich in durch unsere Bibelübersetzung und unseren frommen Sprachgebrauch so reingenommen. Da wo steht, dass unsere Sünden vergeben sind, da steht immer geschrieben, ich nehme euch die Sünden weg. Also ich vergebe nicht nur, er sagt, ich komme, nehme sie weg. Und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich habe Schuld auf meinem Leben, dann sagt Jesus, dürfte ich kommen und das von dir wegnehmen? Ich habe nämlich dafür schon bezahlt. Ich habe mein Leben dafür gegeben. Du musst nicht mehr büßen wegen deiner Sünde. Du musst nicht mehr büßen wegen deiner Schuld. Du musst auch nicht mehr mit einem bösen Gewissen durch diese Welt laufen. Ich habe dafür gesorgt, dass du jederzeit mit einem guten Gewissen leben kannst. Und das Blut Jesu macht uns los, Hebräerbrief, vom bösen Gewissen. Wenn du an das Blut Jesu denkst, dann musst du sagen, Halleluja, mein Gewissen ist sauber. Halleluja, mein Gewissen ist gereinigt durch das Blut Jesu. Und dann kommt der Teufel und sagt, so einfach kannst du es dir nicht machen. Doch, so einfach ist das. Mein Jesus hat das so einfach gemacht. Mein Jesus hat das für mich gemacht. So, der alte Bund war also, durch die Opferungen das Sündenbewusstsein wurde nicht genommen. Es wurde immer wieder klargestellt, du bist schuldig, du brauchst einen Erlöser, dieser Messias muss kommen, der sein Leben geben wird als Schuldopfer für diese Welt. Aber im Neuen Bund, jetzt ist er gekommen und die Priester haben täglich oft Opfer gebracht, immer und immer wieder, auch jährlich einmal im Jahr ins Allerheiligste gegangen. Aber der im Hebräerbrief, Jesus hat sein Leben einmal als Opfer gegeben, der Sündlose einmal als Opfer gegeben und er hat sich jetzt für immer zur Rechten Gottes gesetzt, ins Heiligtum. Er muss nicht rein und raus gehen, immer wie der hohe Priester. Nein, unser hoher Priester Jesus, deshalb der Hebräerbrief sagt, er ist unser hoher Priester. Er ist nicht nur hoher Priester, er ist auch unser König. Dieser hohe Priester ist der König der ganzen Welt. Und dieser hohe Priester, er sitzt zur Rechten Gottes. Und dieser hohe Priester ist der Garant dafür, dass wir jederzeit in die Gegenwart Gottes kommen können. Und das nennt die Bibel Fürsprache oder das ist der Beistand. Manche sagen, ja, Jesus sitzt da oben und betet für uns. Nee, da hätte er den ganzen Tag viel zu tun, wenn er das dauernd machen würde. Macht er nicht. Ich habe ja vor ein paar Jahren darüber gepredigt. Könnt ihr auf unserer Mediathek suchen, der Tag, an dem Jesus aufhörte zu beten. Jesus betet nicht für uns. Ist nicht nötig. Er hat das Opfer ein für alle Mal gebracht und jetzt können wir mit dem Heiligen Geist zusammenlaufen, mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten und in die Dinge Gottes hineingehen. Aber das Gute ist, das ist der neue Bund. Da liest du nicht Paragraphen, die muss ich einhalten. Er sagt, ich schreibe sie auf dein Herz, ich schreibe sie in deinen Verstand. Und du musst auch nicht mehr Opfer bringen für deine Vergebung deiner Schuld oder mit Gott gut dazustehen. Ich habe das ein für alle Mal getan. Und ich schreibe das in euch, auf euch drauf, meine Worte. Die Folge wird sein, wenn ihr zulasst, wenn ihr wollt, dass ich das auf euch schreibe, die Folge wird sein, dass ihr darin lauft, dass ihr das anfangt zu tun. Und das ist toll. Da ist nicht dieses du musst, sondern deshalb sagt die Schrift immer, du wirst darin laufen. Wir haben oft so, du musst das tun, du musst darin laufen. Aber in der Bibel steht, wenn du mit mir bist, dann wirst du darin laufen. Wo ich bin, bei uns steht, wo ich bin, da soll mein Jünger auch sein. Steht nicht geschrieben, da steht, wo ich bin, wird mein Jünger sein. Oder es steht geschrieben, ich bin heilig, ihr sollt heilig sein, so steht es in unserer Übersetzung. Im Grundtext steht, ich bin heilig und ihr werdet auch heilig sein. Das heißt, wenn wir mit ihm zusammenkommen, färbt sein Charakter, sein Wesen ab. Also abfärben ist sogar zu wenig. Wir werden teilhaftig der göttlichen Natur. Das ist das Tolle. So, es ist ein für alle Mal geschehen. Die Lieblingsspeise Jesu, Johannes 4,34, lese ich nochmal. Jesus sagt, meine Speise ist, dass ich den Willen Gott dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Gott sucht Menschen, die ihre Körper hingeben, in ihrem Umfeld, in ihrem Alltag. Ich stehe heute Morgen hier, weil ich meinen Körper Gott hingegeben habe. Ich habe ihm gesagt, Gott, er steht dir zur Verfügung, damit du die Dinge tun kannst, die du möchtest. Und das gilt im Alltag, das gilt, egal wo du unterwegs bist, ich stelle dir meinen Körper zur Verfügung. Wo immer ich bin, wir haben ja unseren Hauskalender, ist ja dieses Jahr schnell ausverkauft, also ist ja schon der Hammer gewesen. Aber weißt du, ich liebe diese persönliche Beziehung, die wir mit Jesus haben können, wo er einfach zu uns spricht und sagt, dies oder jenes will ich tun. Und auch heute Nacht, als er bei mir stand, wir haben miteinander uns unterhalten. Ich habe gesprochen über diesen Gottesdienst mit ihm. Und der Herr sagt, ich würde gerne Leute anrühren. Wenn jemand krank ist, würde ich ihn gerne berühren. Aber er sagt, ich brauche deinen Körper. Und wenn du diese Menschen berührst, werde ich sie mit meiner Kraft berühren und die Krankheit wird von ihren Körpern weichen. Das ist es, wenn wir unsere Körper hingeben. Und so auch im Alltag, weißt du, wenn wir unterwegs sind, ich bin ja nicht der Typ, wie Marita, die hat das da einfacher irgendwie. Also wenn der Tank leer wird im Auto, sie glaubt, Herbert, Gott wacht darüber, dass ich bis zur nächsten Tankstelle ankomme. Und das glaubt sie. Also da, in dem Fall habe ich nicht so einen Glauben, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich glaube da mehr an die Tankstelle, ja, zu tanken. So. Aber Marita sagt, okay, Herbert, das ist kein Problem. Und ich weiß, vor etwas über einer Woche, als ich unterwegs war und der Tank war leer, ich wusste nur noch, es ist vielleicht ein Liter drin und in meinen Gedanken war, oh weia. Dann sage ich, Herr, mein Tank ist leer, ich möchte gerne noch die nächste Tankstelle erreichen. Und er sagte, Herbert, es wird reichen, du wirst ankommen, es wird reichen. das genügt mir. Das hat sofort, ich glaube ihm das. Er hat gesagt, Herbert, es wird reichen, du wirst ankommen. Ich wusste, jetzt kann ich ganz gemütlich fahren, ohne zu denken, wird es reichen. Also normal würde ich sagen, wird es reichen. Aber es reicht, du wirst ankommen. Und ich bin tatsächlich angekommen, sogar noch an einer weiteren Tankstelle. Ich habe noch eine vorbeigefahren. Irgendwie war mir am Herzen, nee, nimm die nächste. Ja? Aber er hat ja gesagt, du wirst ankommen. Es wird reichen. So. Und dann bin ich dort rein, habe getankt, habe der Dame noch ein Heft gegeben über Jesus, wer er wirklich ist und so weiter. Und dann sagt sie, Sie haben mir schon mal einen Kalender gegeben. Oh, sage ich, echt? Sag ich, war das so ein großer, so ein Panoramakalender? Ja, den haben sie mir letztes Jahr, Anfang des Jahres gegeben. Und sage ich, und? Oh, der war, ist ja so schön, sagt sie. Und ich habe mich so gefreut. Ich sage, würden Sie gerne wieder einen Kalender haben wollen? Sagt sie, ja, gerne. Okay, sage ich, komme gleich wieder. Ich bin ans Auto, habe ihr den geholt und sie steht da hinter ihrer Theke, ganz begeistert. Ich habe wieder einen Kalender. Sie wird jetzt irgendwo Richtung Berlin ziehen, aber weißt du, mein Kalender, der reist mit. Mein Prediger hängt wieder jetzt, ja, mit Dezember, er hängt jetzt 13 Monate in ihrem Zimmer. 13 Monate wird dort das Evangelium in der Wohnung sein. 13 Monate wird es dahin zu ihr sprechen. Warum geschieht das? Wenn wir unsere Körper hingeben und was hintragen. Ich sage das bei. Das Gleiche kannst du tun. Du kannst jemand etwas Gutes tun. Etwas so. Ich lasse die Tage eine Geschichte, fand ich sehr interessant. In dieser Geschichte, da ist ein junger Mann, der überhaupt nicht an Gott glaubte und eigentlich ja, atheistisch war. Und in der Straßenbahn, glaube ich, oder im Zug, da saß eine Frau, die las ein Buch, ein christliches Buch. Und irgendwie hat ihn das so fasziniert. Und er sagt, dann habe ich mich daneben gesetzt und habe dauernd rüber geguckt und mitgelesen. Ich fand das so sehr interessant. Und als die Dame dann aussteigen musste, ihr Fahrziel erreicht, dann stand sie auf, sagt sie, hier, junger Mann, nehmen Sie das Buch, lesen Sie es zu Hause fertig. Und er sagt, ich habe es zu Hause hingelegt. Und er sagt, ich habe Jesus in mein Leben aufgenommen, ich habe Jesus gefunden. Und er sagte, jetzt mache ich das wie diese Dame. Immer wenn ich im Zug oder Straßenbahn irgendwie im öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs bin, dann sitze ich da und lese. Und ich stelle fest, da gibt es immer Leute, die lunsen rüber, was liest der da? Und er sagt, ich mache das jetzt jedes Mal wie die Dame. Wenn ich dann aussteige, sage ich dem, der neben mir sitzt, bitteschön, lesen Sie es zu Hause fertig. Und so verkündigt er das Evangelium. Ganz unterschiedlich. Der eine geht und stellt sich vielleicht hin mit dem Megafon auf die Straße und grölt da wie ein Hirsch. Ne? Und der andere, der ist vielleicht ängstlich, was zu sagen, aber ist doch eine gute Art und Weise. Du liest etwas, dann stehst du auf und gehst hin. Ich habe schon mal so gemacht, auch an Bushaltestellen oder dergleichen, ohne jetzt Dreck oder sowas zu verursachen, aber so Heftchen oder auch manchmal so an Wanderhütten und so gleich oder Schutzhütten, dann lege ich ein Buch hin und dann Zettel drauf, bitte nimm mich mit. Das schreibe ich nur ein Zettel, bitte nimm mich mit. Und die Leute gucken, sie sehen das Büchlein und sagen, bitte nimm mich mit und dann nehmen sie es mit. Weil das Buch bittet ja darum, bitte nimm mich mit. Ne? Also du kannst viele Methoden, viele Art und Weisen haben, wie du das Evangelium bringst. Aber du siehst, es braucht einen Körper, der es dahin trägt mit der Schrift, eine Hand, die schreibt, nimm mich mit. Es ist so wichtig, dass wir unseren Körper Gott geben. Und Jesus sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass ihr tut, wie ich tue. Gebt Gott, gebt dem Heiligen Geist eure Körper, damit er mit euch und durch euch machen kann, was er möchte. Und du wirst dasselbe erleben, wie Jesus auch erlebt, ohne große Komplikationen. Er ist gekommen. Advent bedeutet, er kam. Er hat diese ganzen Opfer des Alten Testaments weggeschafft, abgeschafft. Der Hebräerbrief sagt, es ist veraltet, abgeschafft, beiseite geräumt. Haben bei Gott keine Bedeutung mehr. Steht so geschrieben. Und deshalb, wenn ich jetzt Christ bin und ich würde wieder diese alttestamentlichen Riten und Opfer einführen, dann würde ich das Blut Jesu mit Füßen treten. Dann würde ich sagen, das reicht nicht, das taucht nichts. Ich muss noch die anderen Opferriten vollführen. Wer das tut, der tritt das Blut Jesu mit Füßen. Der verwirft eigentlich Gnade. Weil die Opfergaben, diese ganzen Rituale und alles, da ist keine Gnade drin. Aber in dem, was Jesus tat, ist Gnade da. Und deshalb sollten wir das nehmen, was Jesus für uns hat. Amen. Nimm das, was er für dich hat.